ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Gut 13 Millionen Menschen in Deutschland werden bis Mitte der 2030er Jahre das Rentenalter erreichen. Klar ist, der Fachkräftemangel wird sich zunehmend verschärfen. Immer mehr Alte, immer weniger Junge. Dieser Prozess ist sicher schleichend, aber die ersten Auswirkungen sind seit einigen Jahren zu spüren. Vom Mangel an Arbeitskräften in der Medizin oder im Handwerk wird häufiger berichtet. Wie sieht es aber in der Kultur aus? Schriftsteller, Maler, Musiker, da kann es zwar keinen Mangel geben, denn wer kreativ ist und damit an die Öffentlichkeit will, der tut es auch. Damit der Kulturbetrieb aber läuft, braucht es drumherum viele gut ausgebildete Leute. Die Nachwuchssorgen in der Kulturbranche, das ist unser Thema heute in dieser Stunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Carlo Ide.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Historische Bilder, Möbel oder Bücher, damit sie nicht verfallen, sind Wissenschaft, Handwerk und Kunstverstand gefragt. Das alles müssen Restauratoren mitbringen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut einer Landesliste des Berufsverbandes 59 solcher Experten. Nicht viel, wenn man an die zahlreichen Schätze in Museen und Kirchen denkt, die dringend auf eine frische Kur warten.
Ach, das ist hier drin.
Eine Scheune in Lüblow nahe der Autobahn 24, Werkstatt und Atelier von Andreas Volkmar. Auf einem langen Tisch liegen Krippenfiguren aus der Ludwigslust der Schlosskirche. Einem Esel aus Gips ist das Ohr abgefallen.
Das haben die Kirchenmitarbeiter aus dankenswerterweise alles gleich sicher aufgehoben und hier in dieser Weise mir übergeben, dass ich das wieder ansetzen kann. Und dann ist es das Beste, wenn man die Originalteile noch hat.
Andreas Volkmar ist Restaurator, schon seit den frühen 80er Jahren. In seinem Atelier stehen Schrankwände voll mit Lösungsmitteltöpfen, Farben und Pinseln. Das Eselsohr klebt schon, daneben steht auf einer Staffelei ein Gemälde aus den 20ern. Die alte Stadtansicht von Grabow muss Andreas Volkmar behutsam reinigen. Die Faszination für dieses Kulturhandwerk hat ihn schon in jungen Jahren ergriffen, und zwar durch das Ludwigsluster Papiermaché.
Das war das, dass der Herzog damals kein Geld hatte. Er musste sehen, wo er den großen Prom vortäuschen konnte, aber keine finanziellen Mittel hatte. Er musste mit dem arbeiten, was er zu Hause vorfand, also was hier in der Gegend wuchs, mit dem konnte er arbeiten. Durch seinen Handwerker Bachmann, der das ganz besonders weit getrieben hat, da hat er mit Papier Arbeiten gemacht, viele Arbeiten, architektonische Details ausgearbeitet. Die Kunst war das dann auch zu vollenden als Plastik oder als Relief oder ähnliches mehr.
Viele der Papierarbeiten in Ludwigslust hat Andreas Volkmar restauriert und sich dafür in die Materialien und Formen der Zeit vertieft. Das belegen auch die zahlreichen Dossiers, in denen er seine Arbeiten auf Fotos festgehalten hat. Als Freiberufler muss er sich auf solche öffentlichen Aufträge in Schlössern und Museen bewerben, muss Angebote abgeben und hinterher alles dokumentieren. Doch der Restauratorenberuf wird immer seltener ergriffen. Schreckt der Papierkram junge Leute vielleicht ab?
Bürokratie ist auch die ganze Dokumentation, nachher, die man schreiben muss. Es war früher zu DDR-Zeiten etwas einfacher. Da gab es keine feste Formel dafür. Es gab zwar ein gewisses Reglement, das schon. Aber das war nicht so stark geprägt wie heute.
Restauratoren leisten stille Arbeit im Kulturbetrieb. Sie sind oft Einzelkämpfer, entweder angestellt in den Institutionen, Bibliotheken, Archiven oder arbeiten selbstständig. Letztere, wie auch Andreas Volkmar, sind im großen Maße von öffentlichen Auftraggebern abhängig. Ein Risiko, sagt auch Patricia Brozio, Pressesprecherin des bundesweiten Restauratorenverbandes VDR.
Bei Corona haben das die Restauratoren zum Teil schon gespürt, weil die Aufträge komplett weggeblieben sind. Zum Teil hat es sich sehr verzögert, ne, weil einfach nicht dran gearbeitet werden durfte. Prinzipiell ist eigentlich die Richtung schon, also das Fach, ein recht konstantes, aber natürlich besteht eine gewisse Abhängigkeit.
Der Berufsverband vertritt die Interessen von bundesweit gut 3000 Restauratoren. Die gute Nachricht aus den Reihen, insbesondere der Freiberuflichen, Aufträge gibt es derzeit reichlich. Die schlechte Nachricht, diese Aufträge treffen auf eine immer kleiner werdende Zahl an Fachkräften, so Patricia Brozio.
Es kommt sehr tatsächlich auf die Objekt- und Materialgruppe an. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an Gemälderestauratoren denken, da gibt es reichlich Restauratorinnen und Restauratoren, Möbel- oder Wandmalereien auch. Ein Mangel ist eigentlich bundesweit schon in Teilen spürbar in so kleineren Nischen wie zum Beispiel der Metallrestaurierung oder der Textilrestaurierung. Das kommt natürlich sehr auf die Region an, wie viele Restauratoren dort ansässig sind, aber in der Regel sind es eher diese unbekannteren Fachrichtungen, wo es einfach wenige Leute gibt, also die sehr gefragt dann auch sind.
Die Restauratorenausbildung hat sich erst vor gut 50 Jahren langsam akademisiert. Aus Handwerkern wurden Wissenschaftler. Das Interesse junger Leute am Restaurierungsstudium hat allerdings in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. An vielen Hochschulen stehen die kleinen Studiengänge immer mehr unter Spardruck, beobachtet der Bundesverband. Die Fachhochschule Erfurt beispielsweise stellt ihr Masterstudienangebot in diesem Jahr komplett ein. Es gibt schlichtweg zu wenig Bewerber. Die schreckt auch die lange Ausbildungszeit, denn immerhin müsse man da gut 5 Jahre investieren, sagt Patricia Brozio.
Also im Prinzip entscheidet man sich schon zu Anfang seines Werdegangs, welche Spezialisierungsrichtung man verfolgen möchte. Ob man sich auf die Gemälderestaurierung zum Beispiel spezialisieren möchte, auf Grafiken, Bibliotheksarchivgut, also Papier. Ob man Metall, Glasmalereien, Möbel, Textilien, was auch immer, behandeln möchte. Genau, und dann gibt es halt diese Studienrichtung. Es gibt ein Grundstudium, wo vielleicht ein bisschen breiter die Kenntnisse vermittelt werden, aber die Spezialisierung auf die Objekt- und Materialgruppe erfolgt eigentlich schon recht früh.
Dazu kommt, dass die Verdienstaussichten da nicht immer so gut sind. Wer sich für einen Job im kulturellen Bereich entscheide, der wisse das zwar, so Patricia Brozio. Allerdings könnte die Eingruppierung bei Stellen im öffentlichen Sektor durchaus verbessert werden. Zumal auch wegen des gestiegenen wissenschaftlichen Anspruchs. Kommt man aber als Freiberufler auf den Arbeitsmarkt, muss man erst einmal viele Ausschreibungsverfahren für sich entscheiden. Die Verfahren sind aber so ausgelegt, dass die öffentliche Hand möglichst wenig Geld ausgeben muss, beschreibt Restaurator Andreas Volkmar.
Wir stehen alle im Wettbewerb miteinander und da drücken wir die Preise natürlich nach Möglichkeit, um auch den Auftrag zu bekommen. Das ist ganz richtig. Insofern ist es auch schwierig, weil man nie genau weiß, wenn man so eine Sache macht, was kommt da wirklich auf einen zu. Man kann zwar ein Angebot schreiben, muss man ja auch, aber was sich da herausstellt dennoch und was dann auftritt, das kann man nicht genau vorhersehen.
Andreas Volkmar hätte sich trotz aller Schwierigkeiten keinen anderen Beruf vorstellen können. Doch er muss bald aufhören. Er hat das Rentenalter schon erreicht. Was passiert denn dann mit seinen vielen angefangenen Farbtöpfen und Leimdosen?
Ich muss arbeiten, bis sie verbraucht sind. Eher geht's nicht. Das sind alles wertvolle Sachen, die kann man doch nicht wegschmeißen. Hier. Pigmente, die ich hier liegen habe.
Sagt er und schmunzelt. Seine Werkstatt wird er, wenn alles verbraucht ist, einfach schließen. Nachwuchs, der seinen Ein-Mann-Betrieb weiterführen könnte, gibt es nicht. Die Corona-Pandemie hat für eine nachhaltige Erosion in der Kulturwirtschaft gesorgt. Bis heute spüren Veranstalter einen großen Fachkräftemangel. Es fehlen Kaufleute, Techniker und Caterer, die den Konzertbetrieb erst möglich machen. Die Bundeskonferenz der Veranstaltungswirtschaft schätzt, dass 30% der kleineren Eventfirmen in den kommenden Jahren Konkurs gehen, wegen des Kostendrucks und der Personalnot. Aber auch die größeren Veranstalter haben zu kämpfen. Die Festspiele als einer der größten Anbieter im Land konnten zwar alle Ausbildungsplätze für das laufende Jahr vergeben, aber das wird absehbar nicht reichen, berichtet deren organisatorischer Leiter Toni Berndt.
Wir gucken jetzt gerade, inwiefern wir regional Helfer und Helferinnen akquirieren können, teilweise auch ältere Herrschaften, die Lust haben, uns bei den Konzerten beispielsweise beim Einlass zu unterstützen, die Programmhefte zu verteilen. Und das würden wir jetzt noch so ein bisschen ausweiten, auch schauen, inwiefern Studenten oder jüngeres Publikum interessiert ist, sozusagen hinter die Kulissen zu schauen.
Kreativität ist also gefragt, um die 85 Spielstätten der Festspiele zu betreuen. Und für Auszubildende wie Isabel Remeth gibt es dabei im laufenden Konzertbetrieb viel zu lernen. Pia Rademann hat sie im vergangenen Sommer einen Tag lang begleitet.
14 Uhr, Bad Doberan. 2 Flügel werden angeliefert und auf der Bühne zurechtgerückt. Die Stühle für das Publikum hat Isabel Remeth bereits angeordnet. Seit dem Jahr 2000 bilden die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern junge Veranstaltungskaufleute aus. Isabel Remeth hat sich für heute bestmöglich vorbereitet. Doch die Zeit ist knapp.
Ja, meine Kollegen sind noch nicht da und die Künstler kommen in 20 Minuten. Und daher müssen wir natürlich noch das Catering vorbereiten. Aber das wird schon.
15 Uhr, großherzogliches Salongebäude Bad Doberan. Isabels Kollegen sind jetzt zum Glück alle da. Nun geht es ans Briefing. Die Auszubildende steht dabei vor versammelter Mannschaft und verliest den heutigen Tagesplan.
Herzlich willkommen hier in Bad Doberan. Heute haben wir das Geisterduo bei uns. Das ist ja ein Klavierduo und es ist nun so, dass die ja momentan proben. Die proben bis um 16.30 Uhr.
Auch für die Aufgabenverteilung ist sie zuständig.
Um 18 Uhr würdest du dann hier vor Ort die Kasse öffnen. ganz normal bis 19 Uhr. Es ist so, dass ich dich, Vanessa, als eines geplant habe. Wir haben ein Publikumscatering heute.
Als Veranstaltungskauffrau in der Abteilung Koordination ist es wichtig, über alles Bescheid zu wissen.
Generell kann ich sagen, dass meine Position die Schnittstelle aller Abteilungen ist, sprich alles, was wir rundum für das Konzert gestalten, wird bei mir einfach zusammengefügt und ich koordiniere das dann alles und spreche das dann mit Künstlern und Spielstätten ab, sodass alles dann am Ende funktionieren kann.
In ihrer Ausbildung bei den Festspielen durchläuft Isabelle alle Abteilungen, die für ihren Beruf relevant sind. In ihrem ersten Ausbildungsjahr waren das zum Beispiel der Kartenverkauf, das Sponsoring und die Programmplanung. Ab dem zweiten Lehrjahr ist man dann für die Organisation zuständig. Neben dem praktischen Anteil geht es für Isabelle aber auch noch in die Berufsschule.
Wir haben Blockunterricht. Die Schule ist bei uns in Schwerin, Gott sei Dank. Und wir sind meistens mit den Auszubildenden aus dem Tourismusbereich zusammengelegt, also die Veranstaltungskaufleute und die Tourismuskaufleute. Unser Schwerpunkt ist halt natürlich alles, was so den kaufmännischen Beruf angeht.
In der Praxis wird es langsam ernst. 17 Uhr. Das Klavierduo probt immer noch. Isabelle Remet und ihr Team haben noch eine knappe Stunde, bis die ersten Gäste eintreffen werden.
Momentan wird die Abendkasse vorbereitet und wir gehen gleich nochmal in den Saal rein, um nochmal alles zu checken, ob da nun alles soweit in Ordnung ist. Und dann bereiten wir auch schon den Einlass vor.
Ein Auge fürs Detail und Ausdauer braucht man für diesen Job, verrät Kollegin Juliane Gröger aus der Veranstaltungsorganisation.
Es sind doch sehr intensive Tage, die man immer hat in der Veranstaltungsbranche. Man arbeitet an Tagen meistens, wo andere frei haben. Man organisiert Sachen, wo andere zum Spaß hingehen. Aber daran muss man natürlich dann einfach Freude finden, dass man da irgendwas kreiert hat, was anderen Freude bereitet.
Für Isabelle war schon in der Schule klar, ich möchte zu den Festspielen. Konzerte, Musik und Kunst, genau damit soll es auch nach ihrer Ausbildung weitergehen. Aber jetzt beginnt erstmal das Konzert, denn die Gäste sind da. Es ist 19 Uhr und das Konzert im großherzoglichen Salongebäude ist restlos ausverkauft.
Ja, die Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft geht von einem Mitarbeitermangel von 40-50% aus in allen Gewerken rund um die Bühnen. Und wenn wie im Sommer Konzerte in Konkurrenz zueinander stattfinden, könnte es noch schwieriger werden, Helfer zu finden, sagt Toni Berndt.
Wir machen ja auch sehr kleine Konzerte in Gutshäusern, in kleinen Dorfkirchen. Das ist dann natürlich überschaubar, der Aufwand, aber gerade solche Veranstaltungen wie das Open Air auf Schloss Bodmer in Klütz. Die 3000 Stühle stellen wir auch nicht selber, sondern da gibt es eine Firma, die kommt. Auch die mussten wir suchen. Die war früher im Land, die existiert jetzt nicht mehr. Aber wir sind dann bei solchen Tagen so mit 15 bis 20 Personen vor Ort. Und je mehr Hilfe man von außen hat, desto mehr kann man natürlich auch sein eigenes Personal ein bisschen entlasten. Wir sind ganz optimistisch, dass das gelingen wird.
Der Optimismus bleibt bestehen. Der gedruckte Flyer im Theater, das Showbanner an der Stadthalle oder die Internetseite des Kulturvereins, das alles gäbe es nicht ohne Grafikdesigner. Sie stellen optisch schöne Auftritte für Unternehmen her und sorgen dafür, dass man eine Marke ganz beiläufig wiedererkennt. Von der Seife bis zum Schokoriegel, wie viel Können in der Gebrauchskunst steckt, das fällt den Kunden meist gar nicht auf. Das Berufsfeld Grafikdesign ist angesiedelt auf der Grenze zwischen Kunst und technischem Handwerk und es wandelt sich im digitalen Zeitalter stark. Auch hier fehlt oft der Nachwuchs. Stefan Schulz aus Neubrandenburg hat 2018 seine Einmann-Agentur Norddesign gegründet. Zu viel Arbeit und zu wenig Leute, da muss auch er kreativ werden.
Also momentan wird so gelöst, dass wenn Bedarf besteht, auf Freelancer zurückgegriffen wird, also die dann quasi punktuell unterstützen. Da hat es quasi angefangen in der Corona-Zeit, sind die Kunden halt vorsichtiger geworden, was das Thema Investment für das Marketing oder die Außendarstellung angeht. Wir gehen aktuell nicht aktiv in die Bewerbung dafür, dass wir jetzt Mitarbeiter suchen. Aber ich kann sagen, dass auf jeden Fall im letzten Jahr 2023, ich habe da nochmal nachgeschaut, zum Beispiel bei uns 11 Bewerbungen initiativ einfach eingegangen sind.
Eine solche Bewerberlage klingt zunächst komfortabel, doch die Branche bringt es so mit sich. Viele Grafikdesigner im Land sind selbstständig und damit Einzelkämpfer. Sie haben oft nicht die Kapazitäten, um weitere Mitarbeiter anzustellen oder junge Leute auszubilden. Doch der Bedarf wächst weiter, beobachtet Stefan Schulz.
Ich bin da auch der Überzeugung, dass viele Nachwuchskräfte auf den Zug aufspringen werden, was das Thema Grafik und Design oder Gestaltung einfach angeht, weil durch diese Social Media zum Beispiel Da wird einem ja viel schon vorgegeben und vorgelebt. Mensch, wenn ich jetzt hier so einen einheitlichen Auftritt habe und so weiter, sieht ganz cool aus. Und die Influencer, die haben da auch irgendwie ein tolles Design mit verbunden. Die geben sich dafür Mühe oder geben da viel Geld aus für tolle Videos und sowas alles. Da wächst in einem selber, glaube ich, auch der Anspruch, ich möchte entweder da mitwirken oder ich möchte auch so etwas haben. Und daher glaube ich schon, dass sich viele Leute auch für das Thema Grafik und Design begeistern.
Die Begeisterung für grafische Gestaltung sorge aus seiner Sicht dafür, dass die Branche durchaus gute Zukunftsaussichten habe. Er selbst betreut viele Kunden aus Mecklenburg-Vorpommern, gestaltet unter anderem Logos für kommunale Verbände, die sich so mit optischen Hinguckern präsentieren können. Mittlerweile hat fast jeder Verband, Verein, jede Kultureinrichtung einen eigenen Internetauftritt.
Also das wird auf jeden Fall noch wachsen und zunehmen. Das Thema ist ja auch, dass alles einfacher, zugänglicher geworden ist. Man kann ja zum Beispiel mit dem Handy, da gibt es ja schon diverse Apps, mit denen ich tolle Videoschnitte machen kann. Ich kann meine Bilder toll bearbeiten. Also da wird auf jeden Fall noch viel, viel mehr passieren.
Wie groß der Bedarf an Mitarbeitern in der Branche im Land ist, lässt sich nicht genau beziffern. Fest steht, dass private und öffentliche Unternehmen, aber auch größere Kommunen auf den Mangel bereits reagieren. Sie haben immer öfter Mitarbeiter in den Kommunikationsabteilungen, die auch Grafik und Gestaltung beherrschen. Der Deutsche Designtag ist der Spitzenverband aller Berufsverbände und vertritt die Interessen von bundesweit 360.000 Designern gegenüber der Politik. Boris Kochan ist Präsident des Designtags.
Also die wirtschaftliche Situation ist derzeit angespannt. Es gibt viele Auftraggeber und Auftraggeberinnen, die aktuell eher Aufgabenstellungen in die Länge ziehen.
Die Umsetzung von Gestaltungsprojekten dauert oft zu lange. Das macht die neue Firmenwebsite oder den Werbeflyer für die Designer zu aufwendigen, langen Prozessen, die sich immer weniger lohnen. Das ist der eine Teil des gemischten Fazits, das Boris Kochan zieht. Demgegenüber gäbe es dennoch viel Grund zu Optimismus.
Der Bereich der Kommunikationsdesign ist nach wie vor hochgradig attraktiv, eben mit dieser Wandlung. Die Bandbreite für Kommunikationsdesign ist deutlich größer geworden. Die mediale Vielfalt ist halt eben nicht mehr printorientiert, sondern es ist etwas, wo es eben heute an vielen Stellen nicht mehr um die Gestaltung eines fertigen Mediums, sondern um die Gestaltung von Interaktionen geht.
Heißt, die Nachwuchsdesigner müssen nicht nur ein Gespür für Formen und Farben haben und alles mit ihrem Grafikprogramm gut gestalten, sondern sie müssen mit ihren Auftraggebern sensibel kommunizieren. Das gelinge jungen Leuten am Anfang ihres Berufslebens noch nicht so gut.
Es gab jetzt eine relativ lange Zeit, wo es einen wirklich großen Bedarf gab, der überhaupt nicht gedeckt werden konnte, wo es ganz, ganz schwer war, Fachkräfte zu finden, gerade eben erfahrene Fachkräfte zu finden. Und es hat sich wieder ein bisschen gebessert, was mich sehr freut und wo ich den Eindruck habe, okay, da ist wieder ein bisschen mehr Bewegung drin. Die Perspektiven sind in dieser Branche halt eben sehr stark davon geprägt, dass die Menschen über ein doch sehr breites Spektrum von Fähigkeiten verfügen müssen. Wir haben überhaupt nicht das Problem, dass es zu wenig Abgänger aus den doch vielen, vielen Universitäten, Hochschulen gibt. Aber es dauert einfach, bis die Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich in einer für sie und fürs Unternehmen sinnvollen Arbeit angekommen sind.
Handwerkliche Grundlagen, künstlerisches Gespür und strategisches Denken – diese Anforderungen machen das Berufsbild immer komplexer. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz ist in der Branche längst verbreitet, sie mache aber die Menschen nicht überflüssig. Angst ist also nicht nötig, meint Boris Kochan, eher ein interessierter Umgang damit, mit der Technik generell und vor allem mit der Sprache.
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass junge Leute sich bewusst sind, dass Gestaltung nicht nur das Nutzen seiner kreativen Fähigkeiten ist, sondern dass das Thema Vermittlung dessen, was man gedacht hat und was im Ergebnis dabei rausgekommen ist, eine ganz große Rolle spielt. Hochlebe Sprache.
Grafik und Kommunikationsdesign, das kann man auch in Mecklenburg-Vorpommern studieren. Zum Beispiel an der Designschule in Schwerin und der Designakademie in Rostock. Am 20. April gibt es hier an beiden Standorten Informationstage für Studieninteressierte. Sie sind der sprichwörtliche Eisberg unter der Spitze, die Fachkräfte, die mit ihrem Wissen den Kulturbetrieb am Laufen halten. So auch in den gut 230 Museen in Mecklenburg-Vorpommern. Für die Arbeit dort ist ein wissenschaftliches Studium nötig, zum Beispiel Geschichte, Volkskunde oder Archäologie, meist gefolgt von einem Volontariat. Steffen Stuth leitet das Kulturhistorische Museum in Rostock und beobachtet die Lage im Land als Chef des Museumsverbands. Gibt es da einen Mangel an Fachpersonal in den Häusern?
Wir beobachten in der Tat auch in den Museen bei den Bewerbungsverfahren in Mecklenburg-Vorpommern, aber eigentlich bundesweit, auch da einen Fachkräftemangel? Haben sich vor einigen Jahren noch Dutzende oder Hunderte auf manche Stellen beworben? Hat sich das heute meines Erachtens nach vollkommen umgedreht? Wenn sich 10, 15 Bewerber bewerben auf eine gut dotierte Stelle in einem ganz renommierten Haus, dann ist das schon beachtlich. Und dazu kommt, dass wir gerade jetzt so an einer Stelle sind, wo wir in den Museen einen Generationswechsel haben. Viele, die nach 1990, nach dem Abschluss des Studiums, nach ersten Berufserfahrungen auf die Stellen gekommen sind, sind jetzt im Rentenalter, scheiden nach und nach aus.
Also entsteht da absehbar eine Lücke, die sich gar nicht wirklich schließen lässt. Woran liegt das denn genau?
Die jungen, gut qualifizierten, engagierten Nachwuchskräfte treffen auf einen hohen Bedarf an Stellen, aber es sind an den Universitäten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch viel zu wenige Fachkräfte ausgebildet worden. Und dazu kommt, dass ja häufig eben das universitäre Studium oder das Hochschulstudium auch nicht auf die Tätigkeit an einem Museum vorbereitet.
Wie ist da das Angebot in Mecklenburg-Vorpommern? Kann man an den beiden Universitäten im Land überhaupt passgenau für den Museumsbetrieb studieren?
Für die Rostocker kann ich das etwas genauer beurteilen. Kommt das immer mehr auch als Berufsfeld für die Historikerausbildung? Die gibt es ja nur hier, also nur in Rostock, aber das trifft die Germanistenausbildung beispielsweise auch. Da kommt das immer mehr in das Blickfeld derjenigen, die die Kurse anbieten. Allerdings ist das noch nicht genug. Also das heißt, da kann man sich Kooperationen vorstellen. Das tun wir hier im Kulturhistorischen Museum in Rostock beispielsweise oder auch an anderen Häusern in Mecklenburg-Vorpommern wird es getan.
Nun ist es ja mit dem Studium alleine nicht getan. Also wenn man nicht gerade eine Doktorarbeit schreibt, führt der Weg dann ja über das Volontariat in ein Museum. Gibt es da im Land genügend Plätze für Nachwuchskräfte?
Gerade Volontariate, das sehen wir beim Museumsverband auch durch unser Netzwerk mit Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Volontariate sind hier verdammt dünn gestreut in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es welche in Schwerin, es gibt welche in Greifswald, es gibt noch 2, 3 andere. Aber dieser nächste Schritt, ausgebildete wissenschaftliche Fachkräfte weiter zu qualifizieren hier in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist schwierig. Da gehen dann natürlich die jungen Leute nach Schleswig-Holstein, nach Brandenburg, nach Sachsen-Anhalt. Und manchmal und sehr oft kommen sie eben dann auch nicht mehr zurück, weil sie dann da ihr berufliches Umfeld gefunden haben.
Liegt es auch an den Verdienstmöglichkeiten? Also die Mitarbeiterstäbe sind ja an vielen Häusern nicht so üppig. In den knapp 230 Museen gibt es wenige 100 Festangestellte. Und laut Deutschem Museumsbund wird bei der Bezahlung ja auch eine Anlehnung an den öffentlichen Tarif gefordert. Also das hieße bei einem Volontär mit Masterabschluss brutto so um die 2300 Euro und bei einem ausgelernten Mitarbeiter dann ungefähr das Doppelte. Ist die Ausbildung oder die Arbeit an einem Museum im Land überhaupt attraktiv genug?
Viele Häuser, die Heimatstuben, die Heimatmuseen, die kleinen Stadtmuseen, wo es einen Mitarbeitenden oder anderthalb Stellen gibt, die sind in der Tat sehr häufig zu klein, so ein Volontariat auszurichten. Unsere Befürchtung geht manchmal jetzt gerade dahin, ich sprach erst vom Generationswechsel, eben frei werdende Stellen aufgrund der Knappheit in den kommunalen Haushalten und der Knappheit in den kreisgeführten Haushalten, erst einmal nicht wieder zu besetzen oder dann mit anderem Personal wieder zu besetzen. Und da sagen wir dann, wenn wir gefragt werden, immer wieder nein. Museumspersonal muss exakt so gut ausgebildet sein, dass es auch fachlich die Stelle einnehmen kann.
In vielen Museen sind die Ehrenamtler als Helfer ja schon in der Mehrheit. Das hat eine Erhebung des Museumsverbands ergeben. Wenn die Kommunen jetzt zu wenig Geld haben, müssten die Museen mit ihrem wenigen Personal dann nicht einfach künftig mehr Einnahmen generieren, um sich halten zu können, vielleicht durch höhere Besucherzahlen?
Ich würde das eigentlich gar nicht festmachen daran, dass die Museen zu wenig Besucher haben. Die sind in den letzten Jahren massiv proportional nach oben gegangen. Wir haben teilweise schon die Vor-Corona-Zahlen in den Museen, die investiert haben, haben wir schon wieder erreicht oder überschritten. Das heißt, so wenig erfolgreich sind die Museen gar nicht. Die sind sehr erfolgreich. Wir sind in erster Linie dafür da, unser Kulturerbe und damit auch die Landesidentität zu bewahren und wenn ich nicht sammle und forsche und damit bewahre, auch Wissen bewahre, dann kann ich nicht vermitteln. Also die Ausstellung ist nichts ohne die 90%, die man von dem Eisbergmuseum nämlich nicht sieht. Das Museum wird kein Stück preiswerter, wenn man die Ausstellung schließt.
Hier im Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV geht es heute um den Fachkräftemangel in der Kulturbranche. Ins Extreme gesteigert ist dieser Mangel dort, wo ein Beruf kurz vor dem Aussterben ist, zum Beispiel beim Kunstdrechseln. Bundesweit haben im vergangenen Jahr nur 3 Lehrlinge die Gesellenprüfung über den Verband der Drechsler und Holzspielzeugmacher absolviert. Nur einer davon hat sich auf das Material Bernstein spezialisiert. Moritz Weißner heißt der junge Mann. Sein Kunsthandwerk hat er in Ribnitz-Damgarten von der Pike auf gelernt. In der Schauwerkstatt des Deutschen Bernsteinmuseums liegt Schmuck in allen Formen und Farbtönen, von hellgelb bis dunkelrot. Von der Restauration und Reparatur bis hin zur Neuanfertigung, all das beherrscht Moritz Weißner, wie er sofort unter Beweis stellt. Aus einer Schale mit stumpfem Rohbernstein greift er einen heraus. Bernstein ist leichter, klingt anders als Stein, dumpfer und eher wie Plastik, erklärt er.
Rein optisch gibt es sehr viele verschiedene Farben. Der kann natürlich hellgelb oder orangelich sein, aber auch schneeweiß bis dunkelrot, schwärzlich. Er kann eine grünliche Farbe besitzen, kann entweder klar oder opak sein. Und rein äußerlich kann man es natürlich schon erkennen, sollte er eine relativ dünne Kruste haben. Aber Steine zum Beispiel aus dem Tagebau haben eine sehr dicke Kruste. Da wäre es viel eher das Gewicht.
Der baltische Bernstein entstand in der Epoche des Eozäns vor 40 bis 54 Millionen Jahren. Moritz Weißner kennt alle Facetten nicht nur dieser, sondern auch der inländischen Vorkommen dieses versteinerten Harzes. Damit ist er mit seinen erst 22 Jahren einer von wenigen Experten deutschlandweit.
Das ist jetzt unsere erste Politur mit einer Filzscheibe aus verfilzter Schafswolle und Schleifpaste, sogenannter Trippelpaste, einem Gemisch aus Schlemmkreide und Fett, einfach um die Kratzer von den Sandpapierscheiben wieder rauszuschleifen und eine glatte, mattseidene Oberfläche zu gewährleisten, die sich dann hochglanzpolieren lässt.
Nach gut 5 Minuten hat der Geselle dem 10 Gramm schweren Rohstein seinen typischen Glanz gegeben. Für seine Abschlussprüfung im vergangenen Jahr hatte ein filigranes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel gedrechselt. Auch das steht als Ausstellungsstück im Museum. Die Faszination für den vielseitigen Schmuckstein reicht bei ihm schon weit zurück.
Von dem Urlaubsort meiner Familie an der dänischen Nordseeküste, auf der dänischen Nordseeinsel Fanø. Hab dort immer Bernsteine gesammelt, hier und da auch mal ein bisschen bearbeitet. Ja, mein größter Stein wiegt 56,6 Gramm, so eine gute Handflächengröße. Von daher war das schon so ein kleines Hobby von mir. Ja, dann bin ich über Familie und Freunde hier aufs Museum gekommen. Hab's dann einfach mal ausprobiert, Vorstellungsgespräch, Praktikum, hat alles wunderbar funktioniert und hat dann kurzerhand entschieden, hier möchte ich meine Ausbildung zum Bernsteindrechsler machen.
Die letzte Auszubildende in dem Fach vor ihm hat 2008 abgeschlossen. Auf ihr und dem Gesellen ruhen einige Hoffnungen, denn sie werden das seltene Kunsthandwerk in die Zukunft tragen. Über 400 Jahre alte Objekte lagern im Deutschen Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten, luftgekühlt und von natürlichem Licht abgeschirmt. Sonst würden die Schnitzereien immer weiter nachdunkeln, bis ins Tiefrote, und sie würden eine neue Kruste bilden. Fachkräfte wie Moritz Weißner müssen das und vieles mehr wissen, um solche kunstvollen Objekte instand halten zu können.
Man wird natürlich wehmütig und hat Respekt vor dem Alter und der Handwerkskunst der alten Meister, aber mit der Zeit hat man schon so viele historische Objekte hier auf dem Tisch, da bleibt man schon cool damit. Respekt ist wichtig, aber nicht zögern.
Henning Schröder ist Verwaltungschef des Bernsteinmuseums und Drechslermeister. Er kann selbst in diesem absoluten Orchideenfach ausbilden, als einer der letzten in Deutschland. Wenn junge Leute von dem Handwerk begeistert sind, gehen Anfragen auf eine Ausbildung oft zuerst über seinen Tisch.
Es gibt eigentlich noch ziemlich viel Interesse von jungen Leuten, die das lernen wollen. Es gibt nur nicht so viele Ausbildungsplätze. Wir werden dann nur einen auf einmal aus und das auch nur alle paar Jahre, weil wir fürs Museum dann natürlich auch manchmal jemanden suchen, den wir dann ausbilden. Und ich glaube, wenn man jetzt als Bernsteindrechsler irgendwo eine Anstellung sucht, dann muss man schon ganz schön suchen, damit man was findet.
Nachfrage nach solchen Fachkräften gibt es zum Beispiel in den Ostseeanrainerstaaten, Dänemark, Polen und dem Baltikum. Der Beruf ist selten und in Mecklenburg-Vorpommern hat das fossile Harz eine lange Tradition als Schmuckstein. Das ist für Henning Schröder ein beständiger Antrieb, das Ausbildungsfach am Leben zu halten.
Als ich damals gelernt habe, war ich dann ausgelernt der einzige Bernsteindrechsler überhaupt noch neben meinem Meister. Und mein Meister war ja damals schon Ende 70, als ich fertig war. Und da ging es schon darum, den Beruf überhaupt zu erhalten. Jetzt habe ich auch zwei Auszubildende schon gehabt. Die sind beide Gesellen, arbeiten auch bei uns. Und ich bin jetzt als Meister da. Und jetzt ist zumindest der Druck so ein bisschen raus, dass man den Beruf erhalten muss. Aber es ist eigentlich eine total schöne Sache, dass man es das so ein bisschen weiß, man hat das jetzt gepflegt und erhalten und das geht weiter und da sind wir eigentlich auch ein bisschen stolz drauf.
Vielfältig und spannend wie der Bernstein selbst, so ist auch der Beruf. Und nur dank der wenigen Experten können hier wertvolle Exponate aus dem 16. und 17. Jahrhundert lange erstrahlen. Für die Dauerausstellung Gold des Nordens. Moritz Weißner jedenfalls könnte sich vorstellen, in einigen Jahren auch noch ein Meisterstück anzufertigen.
Ja, wie bei meinem Gesellenstück auch, würde ich in das Spielthema hineingreifen. Ich bin ein Spieler, ich spiele gerne, zocke auch gerne. So als ersten Gedanken wäre dann wahrscheinlich ein Roulette-Tisch mit ebenfalls solch einer Feinverarbeitung, Stück an Stück Mosaikplättchen aneinandergereiht, dass es perfekt passt. Sowohl gedrechselt, geschliffen, geschnitzt. Von so ziemlich allem, was die Handwerkskunst mit dem Bernstein zu bieten hat, würde ich darin gerne einbauen.
Der Fachkräftemangel. In einigen Bereichen des Kulturbetriebs ist er noch nicht so stark zu spüren, in anderen dafür umso deutlicher. Woher der Nachwuchs kommen soll, alle meine Gesprächspartner antworteten auf diese Frage mit einer gewissen Ratlosigkeit. Das war der Kunstkarten, eine Sendung von Carlo Ide.